Super, alles klar. So. Boah, du bist echt ein großer Kerl, du. Ich muss das jetzt hier mal ein bisschen runter machen. Hey, wir freuen uns, bei euch zu sein, und ich will gleich zu Beginn einfach mal Danke sagen. Danke für eure Unterstützung. Ihr dürft euch jetzt mal alle kräftigen Applaus hier gegenseitig geben. Euch als Gemeinde, dass ihr so einen Haufen wie die FEG Passau unterstützt und das so seit so vielen Jahren, das ist echt richtig toll. Und vielen, vielen Dank. Und ich freue mich für alle, die ein Müsli gewonnen haben. Das ist nämlich richtig, richtig lecker. Und alleine diese Firma und die Auswahl, es gibt so einen Store mitten in der Passauer Innenstadt, mein Müsli-Store. Und das ist echt richtig toll. So, und jetzt erlebt die Gemeindegründung pur hier. Das haben wir gar nicht abgesprochen. Aber so läuft das manchmal bei uns ab, gell? Da steht man vorne, die Kinder laufen nach vorne. Wir haben zwei, die Frau kümmert sich um die Kinder in Corona, sind nicht viele andere Leute da, die eine Beziehung aufbauen konnten. Und dann predige ich manchmal mit meinem Sohn auf dem Arm oder moderiere: Herzlich willkommen in der FEG Passau. So läuft das, genau. Yes. Ja, ich nehme euch jetzt in der Predigt voll mit rein, so in unsere Prozesse, in unsere Gedanken, da wo wir stehen. Der Stefan hat gesagt: Philipp, plauder doch auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, lass uns Anteil haben und so. Und das werde ich jetzt machen. Ich nehme euch voll mit rein, so in die Gedankenprozesse, die uns jetzt gerade bewegen. Und was das mit dem Titel der Predigt auf sich hat, das sage ich euch erst später. Genau, aber könnt ihr gespannt sein. Also, ich habe eine Frage zu Beginn an dich, und die ist ganz einfach. Wann hast du das letzte Mal eine gute Nachricht gehört? Du hast jetzt 42 Sekunden Zeit, um deinen Nachbarn, dass ihr euch kurz erzählt, wann hast du das letzte Mal eine gute Nachricht gehört? Kann was ganz Banales gewesen sein heute Morgen, keine Ahnung, die Sonne scheint oder irgendwas, was dich gefreut hat. Genau. Wann hast du das letzte Mal eine gute Nachricht gehört? Okay. Hey, ich weiß nicht, was das mit euch macht. Gute Nachrichten, das hören wir ja gerne. Die Welt ist ja voller schlechter Nachrichten. Ich habe manchmal überhaupt keinen Bock mehr, Tagesschau zu gucken oder irgendwas, weil man wird einfach zugeballert mit irgendwelchen Clickbaits und irgendwelchen vielen, vielen schlechten Nachrichten. Aber so eine gute Nachricht hören, das tut ja so richtig gut, gell? Und manchmal vergessen wir das, dass so eine gute Nachricht oder die guten Nachrichten Zentrum unseres christlichen Glaubens bist. Wenn du heute Morgen hier bist und dich vielleicht als Christ bezeichnest, habe ich eine gute Nachricht für dich. In deinem Zentrum deines Lebens stehen viele gute Nachrichten. Und vielleicht sagst du auch, oder du hörst auch im Livestream zu und sagst: Ich bin noch kein Christ. Dann darfst du gespannt sein, was für gute Nachrichten wir denn haben. Ja. Aber wir vergessen das manchmal. Im Stress des Alltags, in dem Kämpfen, die wir haben, so im Alltag mit uns selbst oder mit anderen oder Lebensschicksalen. Wir vergessen das manchmal, dass wir so gute Nachrichten haben. Wir haben gute Nachricht, du hast eben gesagt, eine gute Nachricht, dass es einen Gott gibt, der regiert, der die Welt in seinen Händen hat. Egal ob Pandemie, Kriege, Klimakrise, wir haben einen Gott, der die Welt in seinen Händen hat, der diese Welt an ein Ziel führen wird, der seine Pläne vollenden wird. Wir haben gute Nachrichten, dass wir einen Gott haben, der dich liebt und der dich gewollt hat, auch wenn du vielleicht in der Familie groß geworden bist, wo du den Eindruck hattest: Ich bin so ganz und gar nicht gewollt. Wir haben gute Nachrichten, dass wir einen gnädigen Gott haben. Also das ist doch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu allen anderen Religionen, dass wir einen Gott haben, bei dem es nicht um Leistung geht, bei dem wir uns kein Deut an Liebe dazu verdienen können, sondern es geht nur um Gnade. Wir haben gute Nachrichten, dass wir befreit sind von der Herrschaft der Sünde, von der Herrschaft von dämonischen Bindungen, von Okkultismus und von Ängsten. Wir haben gute Nachrichten, dass du geliebt und wertvoll und einzigartig bist. Deine Identität und dein Wert liegt nicht auf deinem Konto oder in dem Ansehen von Leuten, ob du gemobbt wirst oder nicht gemobbt wird. Dein Wert liegt einfach und allein darin, dass du Geschöpf Gottes bist und dass du im Glauben auch noch Kind von Jesus Christus, Kind Gottes werden kannst. Wir haben gute Nachrichten, dass Gott Interesse an dir hat, dass er ein persönlicher Gott ist, der ein Gespräch mit dir aufbauen will. Wir haben gute Nachrichten, dass Jesus uns einen Heiligen Geist gesandt hat. Dass ich nicht das A-Loch bleiben muss, was ich mal war. Dass ich verändert werde in das Bild, dass es Früchte gibt in meinem Leben. Wir haben gute Nachrichten, dass Gott das Sündige und das Zerbrochene liebt. in meinem Leben. Auch das, worüber ich gar nicht stolz bin, er liebt mich trotzdem. Er liebt nicht das Schlechte, aber er liebt mich trotzdem. Wir haben gute Nachrichten, dass auch in dunklen Zeiten deines Lebens Jesus mit dir geht. Und dass selbst der Tod nur eine Tür ist in das wahre Leben. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche mitbekommen habt, ein ganz bekannter junger Mann in Deutschland ist gestorben, Philipp Mickenbecker. Und haben vielleicht viele von euch verfolgt, von The Real Life Guys, ein YouTube-Kanal, ganz bekannt schon und dann bekannt geworden durch eine Krebserkrankung, die tritt in seinem Leben. Und ich habe das verfolgt die letzten Monate. Und es hat mich so berührt, es hat mich so ermutigt, was der Kerl für ein Zeugnis für diese Welt war, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es weitergehen wird. Was für eine Hoffnung der verbreitet hat in einer so dunklen Zeit in seinem Leben. Und jetzt ist er am Donnerstag gestorben und das hat mich echt schockiert. Das hat mich echt traurig gemacht. Aber gleichzeitig hat er mich so ermutigt, der Kerl. Wir haben gute Nachrichten, dass aber dein Leben jetzt schon Sinn und Erfüllung hat. Dass du berufen bist und Gott einen wunderbaren Platz für dich in dieser Welt hat. Dass er dich begabt hat. Das sind so viele gute Nachrichten. Wenn du mich fragst, hey, warum bist du mit deiner Frau letzten Juli nach Passau gezogen? Warum gründet ihr Gemeinde in Passau? Und ist meine Antwort, weil ich wünsche von Herzen, dass viele, viele Menschen in Passau diese guten Nachrichten kennenlernen. Dass sie diese guten Nachrichten erleben. Und dass ihr Leben verändert wird aufgrund der Kraft von diesen guten Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast in deinem Leben. Dass ein Mensch, der vorher nichts mit Jesus Christus zu tun hatte, zum Glauben kommt. Dass er Jesus kennenlernt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich habe das in meinem Leben ein paar Mal erlebt. Und wenn ich an diese Geschichten zurückdenke, an diese Einzelschicksale, dann motiviert mich das, weil ich denke, diese Kraft, die diese guten Nachrichten im Leben von Menschen entfalten können, es gibt fast nichts Schöneres, es zu erleben. Es gibt fast nichts Schöneres für mich als einzelnen Christen, und ich bin der festen Überzeugung, dass es fast nichts Schöneres für eine Gemeinde gibt. Dass es fast nichts Belebenderes gibt für eine Gemeinde. Das zu erleben. Und darum sind wir in Passau. Darum gründen wir Gemeinde. Weil wir das erleben möchten. Du hast eben gesagt, Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Das Evangelium den Menschen bekannt machen. Steht auch so fett auf unserer Homepage, glaube ich, oder so. Ich glaube, das ist daher. Und du hast gesagt, in Zeiten von Corona. Wie kann man das? Wie geht das? Wie macht ihr das? Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ob Corona oder nicht, schon vor Corona war das die Ohnmachtsfrage schlechthin. Die Ohnmachtsfrage für einzelne Christen, du hast es gar nicht abgesprochen, hast es genauso gesagt eben. Also nicht Ohnmachtsfrage, weil es schwer ist. Die Ohnmachtsfrage für Pastoren, worüber man sich ständig unterhält bei irgendwelchen Tagungen, ist immer wieder Thema, wie kann Gemeinde wachsen? Und die Ohnmachtsfrage für ganze Gemeinden und für ganze Gemeindeleitungen. Und ich habe auch noch eine gute Nachricht, was das angeht. Dieses Jahr, der Bund FEG hat immer so Jahresthemen, so ein Motto. Und dieses Jahr ist das Thema, habe die Ehre, das Evangelium weitersagen. Ja, warum? Weil man erkannt hat, hey, wir haben da einen Bedarf. Wir haben da eine Not. Wir müssen dagegen steuern. Wir möchten es wieder neu lernen. Und gibt es Tagungen, Schulungen, kannst du alles mögliche besuchen, quer durch Deutschland und einen super Input kriegen. Also ob Corona oder nicht, mein Eindruck ist, dass das die Ohnmachtsfrage schlechthin ist. Wie kann ich meinen Glauben weitergeben? Wie kann Gemeinde wachsen? Und zwar nicht, weil Christen überdurchschnittlich viele Kinder kriegen als der Rest der Gesellschaft, sondern weil Menschen, die nicht christlich sozialisiert sind, weil Menschen, die nicht aus christlichen Elternhäusern Jesus kennenlernen. Dass Gemeinde dadurch wächst. Wie kann das passieren? Ich habe letzte Woche extra nochmal bei meinem Chef in der Inlandmission angerufen und gefragt, du, Andreas, Sascha, ich brauche da mal ein paar Statistiken, ich brauche da mal ein paar Infos, mich interessiert das. Wie ist denn das eigentlich? Und dann kam so dreimal, Achtung, ist ernüchternd. Philipp, willst du das wirklich wissen? Ist ernüchternd. Ja, ich sage, ich will das wirklich wissen und so. Und dann habe ich so ein paar, hat er mir so ein paar Zahlen durchgegeben, dass Gemeinden, die Jünger sind, wie alt seid ihr als Gemeinde? 20 Jahre, okay. Also Gemeinden, die älter sind als 20 Jahre und durchschnittlich 100 Mitglieder, die haben so 6 Taufen im Jahr. Und Gemeinden, die jünger sind als 20 Jahre, die haben durchschnittlich und 100 Mitglieder 8 Taufen im Jahr. Denkt man, ist ja gar nicht so wenig und so, habe ich auch gedacht. Eigentlich ist das doch eine gute Nachricht und so. Aber wenn man jetzt die Leute abzieht, die sich quasi christlich sozialisiert aus den Gemeinden, die Jugendlichen und Kinder groß werden in diesen Gemeinden, ja, dann ist die Frage, wie viel bleibt übrig? Ein bis drei Personen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das bei euch auch anders. Und ich sage das überhaupt nicht, um irgendwen zu demoralisieren. Ich sage das überhaupt nicht, um irgendwie moralistisch zu klingeln und zu sagen, ihr müsst jetzt ja nicht viel mehr und macht mal eurer Gemeindeleitung Stress und dem Stefan Feuer hinter ihm dann. So, nee, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich will einfach aufzeigen, es ist eine Ohnmachtsfrage. Es ist wirklich eine Not in den deutschsprachigen Freikirchen, auch im Bund FEG. Und damit beschäftigen wir uns gerade als Team. Ganz aktuell. Wir haben uns letzten Samstag getroffen, als Startteam, und haben uns genau damit beschäftigt und überlegt, was macht das mit uns? Wie wollen wir damit umgehen? Und ich habe dann einen Satz mitgebracht, letzten Samstag, ein paar von euch, die dabei waren, die erinnern sich. Jeder Christ ein Evangelist.
Jeder Christ ein Evangelist.
So, über diesen Satz haben wir diskutiert und so gemerkt, ey, was macht das mit uns? Wir haben uns so eine Bibelstelle angeguckt und so. Und wir haben dann gemerkt, Mann, irgendwie ist das komisch. Irgendwie ist das, klingt zwar gut und viele, ich weiß auch, dass manche vielleicht auch von euch so groß geworden sind mit diesem Anspruch, jeder Christ ist ein Evangelist. Also es bedeutet, jeder Christ soll irgendwie Menschen zum Glauben führen und das Evangelium sehr gut erklären können, in jeder Situation auf Reservierte das aufzeichnen können, ganz schnell und so, in 42 Sekunden oder noch schneller. Aber wir haben so gemerkt, das ist doch irgendwie komisch. Stimmt das überhaupt, dass jeder Christ ein Evangelist ist? Und haben uns ein bisschen darüber unterhalten, auseinandergesetzt und haben so gemerkt, ja, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen das. Es gibt tatsächlich eine Gruppe von Christen, ich weiß nicht, ob du das erlebt hast in deiner Jugendzeit oder so, die sagen, ja, stimmt, jeder Christ ist ein Evangelist. Das Tollste und Größte, was du in deinem Leben machen kannst, ist mit Traktaten auf die Nase zu rennen und jeden da irgendwie eine Pause macht beim Reden, dem irgendwie schnell das Evangelium an den Kopf klatschen oder an deinen Arbeitskollegen oder so. So, das gab wirklich mal, ich habe das auch ein bisschen erlebt in der Jugendzeit, auch im Studium. Und das war für viele voll, das ist das, was eigentlich alle machen müssten. So. Und ein Christ, der das nicht macht, also da muss man überlegen, was in deinem Leben falsch läuft. So. Aber für viele ist eigentlich genau das sehr schwierig und auch peinlich. Ja? Also nicht jeder hat Bock, in einem Flugzeug aufzustehen und zu predigen. Ich kenne jemanden, der macht das, okay, aber jeder. Nicht jeder von uns ist theologisch ausgebildet, ist total redegewandt und selbstsicher, dass er sich überall auf eine Bierkiste in der Innenstadt stellen könnte und das Evangelium predigen könnte. Ist irgendwie komisch. So, das war so die eine Bewegung. Die andere Bewegung war so das Pendel zur anderen Seite, wo ich gesagt, hey, weißt du was, als Christ, du musst eigentlich nicht viel machen, leb einfach deinen Glauben, sei nett und lad die Leute in den Gottesdienst ein, da ist der gute Pastor, da ist der begabte Redner, dann kommen die Menschen zum Glauben. Und wir haben so festgestellt, dass beide Wege eigentlich unfair sind. Das eine bürdet uns eine viel zu hohe Erwartung auf, ein richtiger Druck, moralistischer Druck, der da aufgebaut wird. Und das andere, man wird eigentlich zu einem Autoverkäufer, zu einem Vermarkter, der eigentlich seine Gemeinde gut darstellen muss. So. Und wir beschäftigen uns gerade mit einem Buch, das heißt Die Welt überraschen von Michael Frost. Und das lesen wir gerade als Startteam. Weil er sich genau mit dieser Diskrepanz beschäftigt und sagt, das kann es eigentlich nicht sein. Und wir haben uns dann ein bisschen auch in der Bibel umgeguckt, gemerkt, ja tatsächlich, es gibt Evangelisten, Epheser 4. Paulus schreibt, es sind Menschen eingesetzt als Hirten, Apostel, Propheten und Evangelisten. Es gibt den Evangelisten, aber eben nicht alle. Und trotzdem fordert uns das Neue Testament heraus, dass jeder Christ, ich sag mal, ein evangelistischer Gläubige sein sollte. Dass jeder Christ über Jesus reden sollte. Und Michael Frost nennt das so in diesem Buch zwei Wege der Evangelisation. Und lass uns mal einen Text angucken von Paulus, wo das so ein bisschen deutlich wird aus dem Kolosserbrief. Schreibt Paulus, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfülle und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Also Paulus war ja Apostel, Evangelist, der war ja wirklich der Guy, ne? Der konnte ja reden. So. Und er sagt jetzt, Leute, schaut mal, mein Auftrag ist es, zu reden. Bitte betet für mich, dass ich das gut tun kann im Gefängnis und wo ich sonst bin, dass ich eine Klarheit habe, dass ich Mut habe. Und jetzt fragt er, aber wisst ihr, was für euch wichtig ist? Ihr, Markt Schwaben, Passau, ihr in den Gemeinden, so, ja. Wisst ihr, was für euch wichtig ist? Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Also Paulus sagt, ich habe einen Job, ich predige, bitte betet für mich, dass ich das gut mache. Und euer Job ist, jederzeit Rede und Antwort zu stehen, freundlich zu sein, klug zu antworten. Und er geht davon tatsächlich aus, dass das passiert. Er geht davon tatsächlich aus, dass die Christen in Kolosser Umgang, Beziehungen und Gespräche mit Menschen haben, die nicht zur Gemeinde gehören. Ja, also Paulus wirft ihnen nicht vor, hey, warum predigt ihr nicht alle auf dem Areopag? Warum steht ihr nicht alle auf Bierkisten? Das ist gar nicht sein Thema. Sagt, steht Rede und Antwort. Die Gläubigen, und Michael Frost schreibt dann in seinem Buch, die Gläubigen sollen wie verrückt beten und sich in Wort und Tat so verhalten, dass sie Fragen zu ihrem Glauben provozierten und mit Nichtgläubigen einen evangelistischen Dialog treten. Und er nennt das dann in dem Buch, Christen sind dazu berufen, ein fragwürdiges Leben zu führen. Finde ich einen coolen Begriff. Christen sind dazu berufen, ein fragwürdiges Leben zu führen. Einen Unterschied zu machen zu dem, was sonst passiert. Und Petrus sah das offenbar genauso. Lass uns mal einen Text von Petrus anschauen. Petrus schreibt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Paulus und Petrus gehen davon aus, dass wir ein Leben leben, in dem Menschen nachfragen. Was ein Leben leben, was irgendwie auffällig ist, was sich unterscheidet, wo es einen Unterschied gibt. Und dass wir darüber mit Menschen ins Gespräch kommen. Und ich glaube tatsächlich, Arne, dass der Knochen oder wie nennt man das, der Hund vergraben, der Knochen oder irgendwas ist immer vergraben, dass das Problem darin liegt, dass wir genau diese Bilder vor Augen haben, diese Bilder, die du eben gezeigt hast. Es gibt bestimmte Momente, da muss ich einfach da sein und der Person das sagen. Wir machen das so an bestimmten Momenten fest. Und nicht an den Beziehungen zu den Menschen, die wir natürlicherweise leben. Und Michael Frost sagt, schaut mal, die Christen der ersten Jahrhunderte, die haben das eigentlich genauso gemacht. Also die haben das eigentlich genauso. Paulus und Co., die haben das im Römischen Reich die gute Nachricht verkündet und öffentlich und sind eingetreten. Das waren die Apologeten, die Vollgas gegeben haben. Aber Hunderte von normalen Christen unterwanderten das römische System. Sie haben geliebt Menschen, die sonst nicht liebenswert waren. Sie haben ihre Feinde geliebt. Sie sind singend in die Arena gegangen, haben sich von Löwen zerfleischen lassen. Sie waren die Sozialversicherung der Armen. Sie haben sich um die Kranken gesorgt, um die Armen, um die Hungernden. Und sie waren ein Kontrast zu dem brutalen und ausschweifenden Lebensstil der Römer. Im Kaiser Julian war ein Kaiser 360 nach Christus. Wird auch manchmal der Abtrünnige genannt, der Abtrünnige darum, weil es nach der konstantinischen Wende war. In der konstantinischen Wende, 313 vor Christus, nach Christus, hat Konstantin gesagt, so, das Christentum ist jetzt erlaubt im ganzen Heiligen Römischen Reich. Heilig war es danach. Und dann gab es den Kaiser Julian, der war abtrünnig, der hat gesagt, nee, er wollte das wieder so ein bisschen rückgängig machen. Und man hat so verschiedene Schriften von ihm und es ist wirklich der Hammer, das muss ich euch vorlesen. Er schreibt in einem Brief an seine Beamten, gibt er den Anweisungen, wie sie quasi diese Christen wieder zurückdrängen können. Und er schreibt, begreifen wir denn nicht, dass die Gottlosigkeit, also Atheisten hat er sie genannt, die Christen lustigerweise, am meisten gefördert wurde durch ihre Menschlichkeit gegenüber den Fremden und durch ihre Fürsorge für die Bestattung der Toten und die angebliche Heiligkeit ihres Lebens? Ich glaube, wir sollten wirklich und wahrhaftig jeder dieser Tugenden ausleben. Denn es ist beschämend, dass wenn die gottlosen Galiläer, also die Christen, nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern ebenso die unsrigen. Alle sehen, dass die unsrigen offenbar unsere Fürsorge ermangeln. Und er schreibt dann seinen Beamten, Leute, ihr müsst die Christen übertreffen an Nächstenliebe. Voll krass, oder? Es ist krass. Ihr müsst die Christen übertreffen. Das kann doch nicht sein, dass sie so einen Zulauf haben, weil die sich so um die Menschen um sich herum kümmern. Und tatsächlich, ein Sklave, der seinen Herrn liebte, so wie Paulus das im Titusbrief sagt, oder ein junger Mann mit Selbstdisziplin, eine alte Frau, die sich nicht am Klatsch beteiligt, das war damals überraschend. Das war ein Kontrast zur Welt. Und Michael Frost stellt weiter die Frage, ja, was überrascht? Was überrascht uns? Was überrascht die Menschen in deinem Umfeld? Was überrascht unsere Welt heutzutage? Was für ein Leben leben wir als Christen, dass wir ein fragwürdiges Leben, dass wir eine Überraschung für die Welt sind? Jeden Samstag sein Auto waschen, einen Rasen mähen, Ordnung haben zu Hause? Ist das überraschend? Und die Frage, die stellen wir uns gerade als Stabteam. Das ist genau der Prozess, in dem wir gerade sind. Das sind genau die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Was bedeutet das, ein fragwürdiges Leben? Wie können wir die Menschen um uns herum überraschen? Karl Medeiros, ein anderer Autor, der hat auch ein richtig cooles Buch geschrieben. Das heißt eben, einfach über Jesus reden. Und wenn du sagst, boah, ich habe Bock, mich damit auseinanderzusetzen, dann kann ich dir das auch echt empfehlen. Und er hat so den gleichen Ansatz. Er sagt, hey, wir müssen aufhören, das in unseren Köpfen zu trennen, dass es den evangelistischen Moment gibt oder den Evangelisten und alle anderen gucken nur zu. Wir müssen lernen, das auf natürliche Art und Weise mit unserem Umfeld in Kontakt zu kommen und von Jesus zu reden. Und er hat sich hingesetzt und hat alle Gespräche gestoppt, die Jesus geführt hat mit Menschen. Hat alle gestoppt. Was ist rausgekommen? Die durchschnittliche Dauer von den Gesprächen, die Jesus mit anderen Menschen hatte, waren 42 Sekunden. Ist natürlich ein bisschen gemogelt und das sagt er auch, weil das, was wir in der Bibel haben, sind ja nicht die ganzen Gespräche, die Jesus geführt hat, sondern einfach nur ein Ausschnitt von dem, was die Schreiber, die Evangelisten dachten, das ist wichtig. Aber er sagt, hey, das ist alles, was wir haben und ihm geht es auch gar nicht so sehr um die Länge. Er sagt einfach, also wahnsinnig lange waren die Gespräche auf jeden Fall nicht immer. Und er sagt, schau mal, Jesus hat einfach in den Kontakten, die er hatte, auf natürlicher Ebene, die Menschen, die er hatte, hat er irgendwie einen Eindruck hinterlassen im Leben. Und ich will dich jetzt mal fragen, an die Menschen, denen du letzte Woche begegnet bist, was für einen Eindruck hast du in ihrem Leben hinterlassen? Also gar nicht moralisieren, gar nichts, einfach nur, was ist passiert? An der Kasse, als du dein Auto aus der Werkstatt geholt hast, deine Kinder vom Kindergarten, was ist am Arbeitsplatz, welchen Eindruck hast du hinterlassen im Leben von Menschen? Überleg mal ganz kurz. Denk mal vielleicht an ein, zwei Begegnungen. Und was hättest du dir eigentlich gewünscht? Was für einen Eindruck willst du gerne hinterlassen? Und jetzt gehen wir noch eine Frage weiter. Wenn du jetzt an Jesus denkst, ich gehe davon euch, ein paar von euch kennen Jesus, und wenn du jetzt auch vielleicht die Geschichten über Jesus, wenn du jetzt an Jesus denkst, ruft's mal rein. Was für einen Eindruck hat Jesus im Leben von Menschen hinterlassen? Ruft so einfach mal rein. Was kommt euch da aus dem Bauchgefühl? Was war das? Ja, was für einen Eindruck hat er hinterlassen? Gesunden. Nee, wie? Hoffnung, okay. Ja, man ist genug, man ist angenommen, ja. Vielleicht auch was Banales. Was für einen Eindruck hat Jesus einfach im Leben von Menschen hinterlassen? Den Menschen, denen er auf der Straße begegnet ist. Ist wertvoll. Ja, das sind jetzt schon alles irgendwie Botschaften, die der andere empfängt. Also, gut. Aber was war einfach, wenn man einfach so Jesus begegnet, was hat man da gedacht? Er ist freundlich. Aber wir haben nicht geredet über heute, gell, Sebastian? Ne? Ist ein Passauer. Ja, Jesus war freundlich. Jesus war einfach mal ein netter Kerl. Und das ist jetzt am Schluss, wo ich am Schluss nochmal mit euch ins Gespräch kommen will. Ganz kurz, einfach, Jesus war einfach ein netter, freundlicher Kerl. Jesus war freundlich, warum? Weil es Gottes Wesen entspricht, weil Gott freundlich ist. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Gnade währt ewiglich. Psalm 107, Psalm 34, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Psalm 135, 3, lobt den Herrn, denn freundlich ist der. Lobt, singt seinen Namen, denn er ist lieblich. Zephania 3, Vers 17, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Freundlichkeit ist ein ganz wichtiges Charaktereigenschaft Gottes. Ich habe dann so nachgeguckt, Freundlichkeit, muss an mein Studium denken, war das wirklich so wichtig? Was steht denn da eigentlich? Und an all diesen Texten, die ich euch vorgelesen habe, steht im Hebräischen Tov, also gut. Und warum? Weil Freundlichkeit ganz eng verknüpft ist mit der Güte Gottes. Und wenn man sich ein bisschen mit Theologie beschäftigt und wer Gott ist und welche Eigenschaften Gott ist, dann steht die Eigenschaft der Güte Gottes immer ganz oben auf der Liste. gesagt, die Güte Gottes ist so zentral. Einer schreibt, Gottes Wesen ist mit Güte identisch und Güte ist ein wesentlich notwendiges Merkmal des Wesen Gottes. Also Gott, unseren christlichen Gott, ohne Güte zu denken, ohne Freundlichkeit zu denken, geht gar nicht. Gott ist freundlich. Gott begegnet dir und mir freundlich. Und Jesus als der Sohn Gottes und Gott selbst, Jesus war freundlich. Jetzt kommen diese Bilder aus Kinderbibeln. Gell? Kennt ihr die? Dieser Lächeln. Es gibt Jesus, der wird manchmal gezeichnet, ist immer lächelnd. Immer gut drauf. Gell? Und das als Erwachsener denkt man, ja komm, so war es ja auch natürlich nicht und so. Aber tatsächlich, Jesus war ein freundlicher Kerl. Es gibt eine neue Serie, für die mache ich gerne Werbung. Die heißt The Chosen. Auf Englisch. Könnt ihr euch, weiß nicht, ob ihr so ein paar Netflix-Fanatiker, gibt es nicht auf Netflix, aber gib mir mal ein, im Browser The Chosen, da kannst du dir eine Serie über Jesus kostenlos angucken. Sehr gute Serie, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also eigentlich das Beste, was ich je über Jesus geguckt habe. Und da gibt es eine Folge, da begegnet Jesus den Kindern. Die haben eine ganze Folge gedreht und sich damit auseinandergesetzt, wie ist Jesus mit Kindern umgegangen. Und ich finde das so cool, weil da gibt es dann diese eine Szene, wo Jesus ist da so am Handwerkeln und hat ja so ein bisschen als Nomade gelebt auch. Und dann kommen die Kinder, beobachten ihn so ein paar Kinder. Und Jesus kriegt das so spitz. Und auf einmal fängt er an so zu furzen. So, gell? Und macht so komische Geräusche. Ja, warum? Weil das Kinder lustig finden, so wie hier, genau. Also, und ich finde das so gut dargestellt. Jesus war einfach ein freundlicher und fröhlicher und netter Kerl, wie er mit den Kindern umgegangen ist. Aber auch die Geschichte mit der Samariterin am Brunnen. Er bricht mit allen Gepflogenheiten, weil er freundlich ist. Er spricht eine Frau an, er spricht eine Samariterin an, er spricht eine Sünderin an. Aber Jesus tat das, weil er einfach freundlich ist. Er trifft sich mit Zachäus, mit Fischern, Kindern, Prostituierten, Außenseitern. Jesus war ein freundlicher Kerl. Und die Bibel sagt uns, dass nicht nur Jesus und Gott freundlich ist, sondern jeder, der Jesus liebt und jeder Christ wird freundlich. In Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Liebe ist geduldig und freundlich, sagt Paulus. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander. Und warum möchtest du, dass Menschen freundlich dir gegenüber sind? Weil wir eine tiefe Sehnsucht darüber haben, in uns haben, dass Menschen freundlich zu uns. Warum? Weil wir gewollt sind. Wir haben eine tiefe Sehnsucht in uns, dass wir respektiert werden. Warum? Weil du als Geschöpf Gottes tatsächlich respektabel bist. Gott hat uns so gemacht, dass es uns gut tut, wenn Menschen freundlich zu uns sind, weil wir es wert sind, dass Menschen freundlich zu uns sind. Und echte Freundlichkeit drückt genau das aus. Ich bin freundlich zu dir, weil du es wert bist, dass ich freundlich zu dir bin. Du bist es wert, dass ich nachfrage. Dass ich mich wirklich dafür interessiere, wie es dir geht. Dass ich mir Zeit für dich nehme. Du bist es wert. Ja. Und es ist nicht wie ein Autoverkäufer. Unser Auto ist kaputt, ist voll am Rosten, kannst du nachher rausgehen, dir ein Stück abbrechen, mit nach Hause nehmen. Komplett am Rosten, an jeder Stelle. Weil letzte Woche habe ich gedacht, oh, okay, jetzt mal ein Auto kaufen. Ich wollte kein Auto kaufen, aber ich dachte, ich tue jetzt mal so. Hatte ich mir einfach mal Bock zu. Ich habe noch nie so richtig ein Auto gekauft. Bis jetzt ging das irgendwie mal Vitamin B. Alter, war der Typ freundlich zu mir, hey. Boah. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich einen roten SUV fahren will. So, boah, war der freundlich zu mir. Jesus, Gott ist freundlich zu dir, weil er dir nicht was verkaufen will, sondern einfach, weil du es wert bist. Dir gegenüber, die Menschen, die du begegnest in deinem Alltag, sie sind es wert, dass du sie respektierst und dass du freundlich ihnen gegenüber bist. Und Karl Medeiros, der geht so weit und sagt, Freundlichkeit ist so zentral und wichtig. Er sagt, es ist die Art und Weise, wie wir einem Menschen begegnen, sagt viel mehr darüber aus, was wir ihm sagen wollen. Wenn die Art und Weise das Wie, das Was durchstreicht und nicht unterstreicht, dann kannst du gerade einpacken. Dann brauchst du gar nicht erst anfangen, von Gott und seiner Liebe oder sonst irgendwas zu reden. Menschen zu Jesus zu führen, ohne freundlich zu ihnen zu sein, ist praktisch unmöglich. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hey, also ich bin doch der freundlichste Mensch der Welt. Warum sagst du mir das? Also ich bin doch echt freundlich. Da will ich ganz zum Schluss dir noch einfach ein paar Impulse mitgeben, was Freundlichkeit bedeutet. Freundlichkeit bedeutet, mal eine Sache, Hallo sagen. Hallo sagen. Einen Menschen freundlich begrüßen. Und weißt du was? Da denkst du vielleicht, das mache ich. Für mich persönlich ist das ein richtig großes Learning. Warum? Weil ich bin ein schneller Typ. merkt ihr auch beim Sprechen, stolper ich und so. Ich bin schnell unterwegs. Mir fällt es schwer, die Menschen um mich herum, denen ich begegne, wirklich wahrzunehmen und mir Zeit zu nehmen, um ihnen Hallo zu sagen. Wirklich freundlich Hallo zu sagen. Und ich will dich ermutigen, in der nächsten Woche die Dinge nicht einfach nur so schnell zu ermöglichen, wie es eben geht. Ich gehe schnell einkaufen. Ich muss jetzt gerade noch schnell meine Kinder abholen. Ich muss jetzt gerade noch schnell das Auto aus der Werkstatt holen, die Brötchen kaufen, meine Kollegin treffen, die Erledigung. Ich muss immer alles schnell machen. Und was es dabei verloren geht, ist der Kontakt mit den Menschen. Der natürliche Kontakt, der entsteht. Die natürlichen Gespräche, die entstehen können, wenn wir einfach mal Zeit mit Menschen verbringen, wenn wir ihnen Hallo sagen. Und Jesus hat übrigens gegrüßt, gibt es ganz viele Beispiele. Sagt seinen Jüngern, geht in die Stadt und grüßt die Menschen. Und ja, wenn sie euch nicht zurückgrüßen, dann ist egal. Ja, aber grüßt sie erstmal. Wie grüßt denn du morgens auf der Arbeit? Ja, es gibt ja so die Morgen, Morgen, Morgen. Ja, es geht auch anders. Es geht tatsächlich auch anders. Das zweite ist, Menschen wahrnehmen und beachten. Jesus hat Menschen wahrgenommen und beachtet, die sonst niemand beachtet hat. Eben schon gesagt, wir leben schnell. Das führt dazu, die ganzen Informationen, die uns einprasseln, dass unser Gehirn automatisch Dinge ausblendet, die wir für unwichtig halten. Und ich glaube wirklich, dass wir unser Gehirn wieder dafür trainieren müssen, Menschen wahrzunehmen, die sonst niemand wahrnimmt. Gibt eine Geschichte von Jesus mit der blutflüssigen Frau. Er ist unterwegs, um Mädchen zu heilen, vom Synagogenvorsteher. Und Jesus hätte es echt gut getan, sich mal wieder mit der religiösen Oberschicht gutzustellen. Und dann hält ihm eine Frau fest, am Gewand. Er sagt, wer war das? Er nimmt sich Zeit für diese Frau. Er heilt sie. Und dann geht er weiter. Und ein Mann kommt entgegen und sagt, Jesus, das Kind ist gestorben. Herr Jesus, wärst du mal nicht stehen geblieben? Mann, dann wär das Mädchen noch am Leben. Hat bestimmt der eine oder andere Jünger gedacht. Und Jesus hat sich Zeit genommen für diese Frau, die sonst niemand bemerkt hat. Warum den Bettler anlächeln auf der Straße? Warum den Kollegen, den sonst niemand wahrnimmt, weil er es wert ist. Kinder sind da übrigens so anders. Wenn ich mit meinen Kindern in die Stadt gehe, will meiner Frau ein paar freie Minuten machen, dann lasse ich die Kinder einfach mal laufen. Raus aus dem Kinderanhänger, dann lasse ich sie laufen. Herr Matteo kann nicht laufen, der läuft eher, der torkelt wie so ein Besoffener, der ist gerade ein Jahr alt. Und dann torkelt er so durch die Innenstadt und ich finde das immer richtig lustig. Ich habe da wirklich richtig Spaß dran. Und dann laufen die herum. Und ich finde es so interessant, wann die stehen bleiben. Was die interessant finden. Ja? Und wisst ihr, wann sie immer stehen bleiben, ist bei Menschen, die betteln. Also das ist mir einfach aufgefallen. Da bleiben die immer. Manchmal machen die auch Musik, das muss man auch sagen. Fängt der Matteo an zu klatschen und sich im Kreis zu drehen. Aber sie bleiben da einfach stehen und nehmen diese Menschen wahr. Die Menschen, die ich manchmal komplett ausblende. So. Und ich hab mich dann so ein bisschen dabei ertappt, wo ich gedacht habe, wo ich versucht habe, sie so ein bisschen so, na komm, da muss man jetzt schnell weitergehen. So. Ja, was will ich meinen Kindern beibringen? Fand ich irgendwie interessant. Da kann man echt lernen. Dann das andere ist, Fragen stellen. Die Menschen nicht zuballern mit dem, was du ihnen zu tun hast. Jesus hat viele Fragen gestellt. Willst du gesund werden? Was soll ich für dich tun? Hast du mich lieb? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Was meint ihr, wer ich bin? Fragt er mal seine Jünger. Nachdem er 2 Jahre mit ihnen unterwegs war, hätte ich es ihm auch einfach sagen können. Aber Jesus war interessiert an echten, tiefen Beziehungen. Und weißt du was? Die Menschen in deinem Umfeld werden interessant, wenn du sie kennenlernst. Manchmal hat man so, ich finde jetzt interessant, will jetzt nicht kennenlernen, was soll ich mit dem? Menschen werden interessant, wenn du ihre Story kennenlernst. Und wie lernst du ihre Story kennen? Wenn du nachfragst. Das kann so an, wenn wir bei uns in der Gemeindegründung haben wir ein Format dafür entwickelt, haben gesagt, wir wollen vom Smalltalk zum Soul Talk kommen. Das ist unser Ziel für die Kleingruppen, für zwischenmenschliche Begegnung. Wir wollen nicht dabei stehen bleiben, wer bist du, was machst du? Ah, ich bin Ingenieur. Ah, cool. Cool. Nee, warum bist du Ingenieur? Warum hast du dich denn dazu entschieden? Was ist denn das Projekt, was du gerade machst? Hast du Stress auf der Arbeit? Willst du das in 10 Jahren immer noch machen? Wie geht's dir mit deinem Chef? Nachfragen, nachfragen, nachfragen. Den Dönermann, alle Menschen, die, ich sage, es funktioniert wirklich, sich für Menschen zu interessieren, indem du nachfragst. Dann noch etwas Kleines tun, Menschen helfen. Jesus kam, er sagt, denn der Menschensohn ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er heilte, er trieb Dämonen aus, er machte Wasser zu Wein, ganz praktische Hilfe, also wirklich immer eine Kleinigkeit für ihn. Und Jesus sagt in Matthäus 13, alles fängt im Kleinen an. Das Himmelreich, der Sauerteig, der alles, das Senfkorn, was in die Erde fällt und groß wird, Großes fängt im Kleinen an. Und das ist für mich persönlich ein Riesen-Learning in der Gemeindegründung. Jetzt bereite ich Predigten vor für 14 Leute. In Lörrach waren das 400. Ich brauche die gleiche Zeit. Oder neulich haben wir darüber geredet, hey, treiben wir einen Telegram-Account für 19 Leute und machen da voll den Aufwand. Boah, lohnt sich das? Ist voll das Learning. In Gemeindegründung fängt alles mit Kleinen an. Wo kannst du dienen? Wo kannst du praktisch helfen? Deinen Nachbarn beim Streichen, vielleicht ihm mal dein E-Bike ausleihen, weil er kein E-Bike hat, habe ich gestern erlebt, war richtig cool. Kasten Bier vorbeibringen, weil du weißt, dein Nachbar hat Geburtstag. Wo kannst du ganz kleine Hilfeleistung machen? Und einfach nur da sein und dienen. Und das allerletzte habe ich als Papa besonders auf dem Herzen, mit dem Kind sprechen. Nicht mit dem Kind in einen drin, das ist ja auch da, nervt manchmal das eigene, also ich selbst als Kind, aber Jesus wollte, dass die Kinder zu einem kommen. Und wenn du mit Menschen in Kontakt kommen willst und die haben Kinder, dann nimm dir Zeit für ihre Kinder. Auch wenn du Single bist und das vielleicht nicht so aus deiner Lebenssituation nachvollziehen kannst. Schenke den Kindern in deiner Umgebung, aus deiner Nachbarschaft Aufmerksamkeit. Und das ist ein Schlüssel zu dem Herzen deiner Menschen in deinem Umfeld. Beschäftige dich mit ihren Kindern. Wann haben die Kinder Geburtstag? Was ist ihr Lieblingsfach? Welcher Lehrer nervt sie gerade am meisten? Das ist richtig gut, diese Fragen zu kennen. Und die Antwort auf diese Fragen. Wann hat das Kind Geburtstag? Wenn du das Herz eines Menschen erreichen willst, dann schenke seinen Kindern Liebe. Ja. Jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen. Ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben. Das war jetzt so viel. Das jetzt aus dem Kopf zu machen, ist richtig viel. Mein Anliegen war, euch so ein bisschen zu zeigen, hey, wo sind wir gerade unterwegs? Wir haben eine unglaublich gute Nachricht. Wir haben so viele gute Nachrichten. Wir haben so viele gute Nachrichten. Und tatsächlich ist jeder Christ dazu berufen, Licht und Salz zu sein in seinem Umfeld, ein evangelistischer Gläubiger zu sein. Und ich glaube, das hat, und der Anfang kann da sein, wo wir einfach freundliche Menschen sind. Der Karl Medeiros, der geht in seinem Buch durch und macht nur so noch mehr Steps. Ich kann euch nur empfehlen, das zu lesen. Ich dachte, ich fange mit euch wirklich heute an. Nicht, weil ich denke, ihr habt es unbedingt nötig, aber es ist irgendwie die Erfahrung in meinem eigenen Leben. Einfach nur freundlich sein. Und ich habe euch so ein paar Punkte mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Kleingruppe oder sowas oder du willst das gerne selbst reflektieren später oder in deiner Kleingruppe, dann kannst du das gleich abfotografieren. Ich lasse es mal da noch stehen. Einfach so ein paar Fragen, um eure Kleingruppe zu besprechen oder so, um das nochmal so ein bisschen ja, auf euch persönlich zu münzen. Und ich ermutige dich in der nächsten Woche, sei bewusst ein freundlicher Mensch und interessiere dich für die Menschen in deinem Umfeld. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns vorgemacht hast, was es heißt, mit dem Menschen in seinem Umfeld so umzugehen und so in Kontakt zu kommen, dass es nicht komisch ist, dass es nicht unnatürlich ist, sondern dass es motiviert ist von Liebe und dass so vieles fängt mit einem Lächeln an. So vieles fängt einfach mit Freundlichkeit an. Und ich bete für uns heute Morgen hier, dass wir wirklich von Herzen freundliche Menschen werden, die sich Zeit nehmen, die Fragen stellen, die nett Hallo sagen, die Kinder in ihrem Umfeld kennen, dass wir nette und freundliche Menschen werden. Amen.